Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 28. Die letzte Folge in diesem Jahr. Vom Zeitplan ein bisschen durcheinander geraten. Die einen oder anderen haben es gemerkt. Hatte einen guten Grund. Der gute Grund war ein Redispatch nachgehakt. Und zwar die Folge 27. Und zwar zu H2 Global mit Kirsten Westphal. Und hier an der Stelle auch nochmal hingewiesen, dieses Format ist nicht neu. Wir hatten schon drei weitere nachgehakt dieses Jahr. Die Folge 17 mit Tobias Schmidt, einem Dispatcher beim Fernnetzbetreiber Bayernnetz zur Gaskrise. Folge 15 mit Annika Neitz-Regert, unserer Kollegin, zum Complementary Climate Delegated Act zur EU-Taxonomie. Und Folge 11 mit Burkhard Hoffmann von der Stiftung Umweltenergierecht zum Delegated Act zum grünen Wasserstoff. Kann man immer wieder mal reinhören, ist relativ zeitlos noch, genau, aber natürlich insbesondere in die letzte Folge, Folge Nummer 27.
Ja, da sind wir nach Berlin gefahren, hat richtig Spaß gemacht. Also Kirsten Westphal ist eine wahnsinnig tolle Frau. Mich hat vor allem die Motivation und die Euphorie begeistert, mit der sie die Sachen jetzt anpacken möchte. Und auch ein paar Tage später, wir haben das Interview geführt und im Interview selbst hat sie auch schon angekündigt, dass gleich was kommen wird oder in den kommenden Tagen was veröffentlicht wird. Und so ist es auch gekommen. H2 Global hat jetzt die erste Runde der Auktionen begonnen. Also, wenn ihr mal reinhört in die Folge, dann kriegt ihr es genauer erklärt. Kurz zusammengefasst, H2 Global kauft auf dem Weltmarkt Derivate von Wasserstoff ein, um sie dann günstiger hier in Europa zu verkaufen. Also deckt dann, macht ein Verlustgeschäft, finanziert die Differenzkosten durch Mittel, die sie vom Staat bekommt, vom BMWK, um jetzt hier einen Kickstarter für die Wasserstoffwirtschaft darzustellen. Und es wird drei Lose geben. Das bedeutet, es wird drei Auktionen geben. Man wird Ammoniak, Methanol und strombasierte Sustainable Aviation Fuels, abgekürzt auch gern mal SAF genannt, zur Auktion freigegeben. Jeweils 300 Millionen Euro. Also diese 900 Millionen Euro werden voll ausgeschöpft. Alle dieser drei Derivate bekommen ca. 300 Millionen Euro. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, die Erzeuger bekommen dann Garantie für 10 Jahre. Die Produktion muss außerhalb Europas stattfinden und genau, wer jetzt nochmal reinschmökern möchte, den Link werden wir in den Shownotes packen.
Wunderbar, dann starten wir mit unseren Klassikern und zwar erstmal einen Blick auf die Versorgungssicherheit und da hat die Bundesnetzagentur ein neues Dashboard veröffentlicht, was man sich jetzt jeden Tag anschauen kann, ein Frühwarnsystem, verlinken wir auch in den Shownotes. Und zwar kann man immer schön schauen, wie steht es gerade, was die Temperaturprognose angeht. Denn natürlich, wenn es ein sehr kalter Winter wird, wird es kritisch aufgrund des hohen Gasverbrauchs für die Wärme. Dann natürlich, wie ist der aktuelle Gasverbrauch? Dann die Speicherfüllstände, die Situation in Nachbarländern. Deutschland ist ja keine Insel. Wir müssen ja auch schauen, wie es bei den Nachbarn aussieht. Und noch als letzter Indikator Beschaffung von Regelenergie. Und da ganz kurz, sehr schön optisch aufbereitet, wie sieht's aus? Temperaturprognose kritisch, verwundert nicht. Es ist momentan relativ kalt, auch kälter als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Heute hat's hier in München den ganzen Tag geschneit, meine Kinder wird's freuen. Darf ich wahrscheinlich morgen auf den Schlittenberg. Gasverbrauch, Temperatur bereinigt, hatten wir die letzten Wochen eher gefeiert, ist inzwischen auch auf kritisch. Also selbst wenn man berücksichtigt, dass es momentan kalt ist, wird nicht so viel eingespart, wie eingespart werden müsste. Es gab ja diese Zielvorgabe von 20%, die schaffen wir aktuell nicht. Die Speicherfüllstände sind zwar stabil, also im grünen Bereich, in der Darstellung hier blau. Und man muss aber sagen, wenn man sich die letzten Tage anguckt, jetzt wo es kalt ist, da geht dann schon mal schnell ein ganzes Prozentpunkt weg vom Speicherfüllstand. Also jetzt aktuell entleeren sich die Speicher. Aber gut, dafür haben wir sie gefüllt. Es darf halt nur nicht zu lange so kalt bleiben. Situation in Nachbarländern stabil, Beschaffung von Regelenergie stabil.
Dann gehen wir noch kurz zu den Preisen, oder?
Wir können auch ganz kurz einen Blick auf die Preise machen, ist ja auch ein Klassiker bei uns. Und die waren schon etwas tiefer, aber sind relativ stabil jetzt über die letzte Zeit. Man kann eher sagen, sie sind nicht weiter zurückgegangen. Also grob Anfang der Woche 370 Euro pro Megawattstunde für den Terminmarkt Strom nächstes Jahr. Und für Gas liegen wir momentan bei ungefähr 140 Euro pro Megawattstunde. Wie gesagt, immer noch historisch extrem hohe Preise und passt ja auch dazu, wenn wir gleich noch was zu sagen. Heute wurde ja auch die entsprechende Gas- und Strompreisbremse beschlossen.
Okay, aber dann nochmal einen Schritt zurück zur Versorgungssicherheit. Es wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, die viel diskutiert wurde, in dem die Ausbaupläne für die LNG-Terminals als massiv überdimensioniert bezeichnet wurden. Die Gegenposition des BMWK ging jetzt auch durch die Medien und die Erklärung wollen wir ja auch kurz skizzieren. Nämlich, man hat zwei Gründe, nämlich die Solidarität und die Versorgungssicherheit. Also bisher hat Deutschland ja auf die Solidarität der Nachbarstaaten aufgebaut. Wir haben keine LNG-Terminals und in Zukunft möchte man diese Solidarität auch an die Nachbarstaaten anbieten, wie beispielsweise Polen, Slowakei, Österreich, die auch keine LNG-Terminals haben. Zweites Argument, Versorgungssicherheit. Man muss damit rechnen, dass aus den Niederlanden der Import sinken wird, so die Argumentation. Und als zweiten Punkt hier, man muss ebenfalls damit rechnen, dass ein Terminal mal ausfallen wird.
Kleine Anmerkung zu dem Thema. Wir hatten ja eine ähnliche Untersuchung schon vor ein paar Monaten veröffentlicht in energiewirtschaftlichen Tagesfragen, wo wir eben auch nochmal gegenübergestellt haben, wie viel Kapazität bekommen wir durch die LNG-Terminals? Wie viel werden wir zukünftig brauchen, selbst wenn das russische Erdgas wegbleibt? An sich, was die quantitative Analyse angeht, eigentlich kein anderes Ergebnis als die Studie, die jetzt rausgekommen ist, die es stark und prominent in die Medien geschafft hat. Vielleicht hatten wir nur eine etwas zu moderate Überschrift damals gewählt und sind deswegen nicht so aufgefallen wie die aktuelle Studie. Aber jetzt kommen wir nochmal zur Sache selbst. Genau, es geht um die LNG-Terminals und da gab es tatsächlich gestern und heute eine Meldung und fangen wir mal mit gestern an. Und hier ist es so, dass eben hier die Hoek Esperanza gestern in Wilhelmshaven festgemacht hat und wir jetzt entsprechend starten können. Die Eröffnungsfeier kann also wie geplant am 17.12. Stattfinden. Und somit haben wir hier wirklich unseren ersten LNG-Tanker und den entsprechenden FSRU, also den Floating Storage and Regasification Unit, also diese schwimmenden LNG-Terminals am Start. Und passend dazu heute die Meldung aus Lubmin, als wir vorhin nachgeschaut haben, hieß es, das passiert heute. Das heißt, hier sind soweit die Arbeiten alle abgeschlossen. Und die Deutsche Regas, die das Ganze betreibt, das ist ja ein privat organisierter, gemanagter LNG-Terminal, hat hier eben auch sein FSRU, in dem Fall heißt der Neptun. Und da soll heute eben auch dieser Terminal seinen Dienst aufnehmen. Und hier ist es dann so, dass aufgrund der geringen Wassertiefe kleinere Schiffe dann das Erdgas von dem FSRU in den Industriehafen direkt reintransportieren.
Zu einem weiteren Terminal auch noch eine Nachricht. Hier wird es Erdgas aus einem momentan umstrittenen Land geben, zukünftig nämlich aus Katar. Anfang des Monats wurde hier entsprechende Verträge unterzeichnet von einem US-Unternehmen, die 2026 bis 2041, also 15 Jahre, Erdgas aus Katar nach Deutschland, Brunsbüttel, liefern werden, nämlich jährlich 2 Millionen Tonnen. Das entspricht ungefähr 3% des deutschen Energieverbrauchs und wird dieses Terminal um Brunsbüttel so circa ein Drittel auslasten.
2041, Also ich weiß, wer es dann nicht nimmt, das ist Bayern. Die haben nämlich diese Woche am 13.12. im Landtag das reformierte Klimaschutzgesetz verabschiedet und da steht eben drin, jetzt keine Überraschung, ist schon länger bekannt, Bayern will eben bereits 2040 klimaneutral werden. Im Vergleich zum Bund 2045, im Vergleich zur EU 2050. In dem Paket sind 150 Einzelmaßnahmen gelistet. Kritik von der Opposition blieb natürlich nicht aus. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann bezeichnete das Ganze dann als unverbindlich, ambitionslos und verantwortungslos. Vielleicht ganz interessant, wenn wir über Bayern reden und Klimaschutz, dann schauen wir natürlich immer gerne auf das Thema Windkraft. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Gab es auch eine begleitende Kabinettssitzung diese Woche und da kam die Aussage, dass aktuell 340 Windkraftanlagen in Planung angefragt oder kurz vor der Genehmigung seien. Es gilt weiterhin 10H in Bayern, aber es gibt jetzt eben bestimmte Windenergiegebiete und dort muss dann nur noch ein Abstand von 1000 Meter bis zur nächsten Siedlung eingehalten werden. Also viele Projekte, die jetzt hoffentlich auch wirklich in die Realisierung gehen. Zwei Projekte wurden explizit nochmal hervorgehoben. Einmal der Windpark Rennsteig Energiepark Frankenwald mit 15 Anlagen, was ganz interessant ist, weil die werden explizit genannt zur Versorgung der dortigen Glasindustrie. Das ist natürlich eine sehr energieintensive Branche, die momentan auch sehr zu kämpfen hat. Das ist traditionell dort angesiedelt, historisch bedingt. Und die sollen jetzt eben dann mit diesen Windkraftanlagen versorgt werden. Wie das genau rechtlich umgesetzt wird, ob das dann direkt PPL ist mit einer Direktleitung, weiß ich gar nicht genau. Wäre ganz interessant. Und das zweite Projekt haben wir tatsächlich hier auch schon mal im Podcast erwähnt. Das Projekt Rückenwind für das Chemiedreieck Bayern. Dort sollen 30 bis 40 Anlagen im Südosten von Bayern installiert werden. Und was auch jetzt stark in Angriff genommen wird, ist der Ausbau in den Staatswäldern. Es gibt ja viele Staatsforste hier in Bayern und dort soll jetzt forciert die Windkraft ausgebaut werden.
Wir gehen eine Ebene höher von der Landes- auf die Bundesebene. Der Bundestag hat gestern am 15. Dezember die Energiepreisbremse verabschiedet. Das sind genau genommen zwei Energiepreisbremsen, nämlich die Strompreisbremse und eine Bremse für Gas und Fernwärme. Kurz zusammenfassend, 80% bzw. der Preis für 80% des Energieverbrauchs wird jetzt festgelegt auf 40 Cent pro Kilowattstunde beim Strom und beim Gas auf 12 Cent sowie bei der Fernwärme auf 9,5 Cent. Das wird dann ausgerechnet auf Basis des Verbrauchs aus dem Vorjahr. Und die restlichen 20%, da gilt dann der volle Preis, um hier eben diese Sparanreize aufrechtzuerhalten. Die Maßnahme wird teilweise gegenfinanziert durch die Abschöpfung der Zufallsgewinne. Die gilt bereits ab dem 01.01.2023. Und Zufallsgewinne sind alle Gewinne, die über einem bestimmten Referenzwert liegen. Dieser Referenzwert wird dann pro Energiequelle noch bestimmt. Und ja, es werden dann sage und schreibe 90% dieser Zufallsgewinne abgeschöpft, 10% bleiben dann noch dem Erzeuger.
Genau, hatten wir ja auch schon öfter darüber diskutiert und vielleicht hier nochmal die Key Message aus dem gesamten Paket. Sparen lohnt sich weiterhin. Also es ist wirklich durch diese 80-20% Regelung ist es ziemlich klar, wenn man hier zu Hause die Heizung runterdreht, was immer spart, spart man diesmal besonders viel, weil man den hohen Preis einspart. Also sowohl beim Strom, warum ist Strom auch so recht wichtig? Weil wir momentan einen sehr hohen Anteil an Gasverstromung sehen. Die letzten zwei Wochen, wenn man hier sich anschaut, wie der Erzeugungsmix war, war sehr gasdominiert. Warum? Wir haben ja tatsächlich gerade so eine Art Dunkelflaute mit fast keiner Erzeugung aus Photovoltaik und Windkraft. Das führt auch dazu, dass wir eben die Gasspeicher momentan entleeren. Deswegen Strom sparen, wo es geht und Heizung runterdrehen, Heizung sparen, lohnt sich im Sinne der Energiesicherheit, lohnt sich für den Geldbeutel auch und trotz Energiepreisbremse. Zum Thema Kosten, vielleicht noch eine Meldung aus dem Bundesrat, würde ich jetzt auch nicht tiefer darauf eingehen. Es gibt ja das Bundesemissionshandelsgesetz. Das heißt, dass auch die Sektoren, die nicht dem ETS unterliegen, jetzt einen CO2-Preis sehen. Und hier war ja immer die Diskussion, wer muss den zahlen? Vermieter oder Mieter? Der Mieter kann ja nicht wirklich was ändern, außer einsparen, wie gerade ausgeführt. Aber wenn der eigentlich lieber eine grüne Technologie haben wollen würde oder zum Beispiel auf Fernwärme umsteigen, hat er ja hier nicht die Möglichkeit, das aktiv anzugehen. Der Vermieter könnte das oder insbesondere könnte der Vermieter auch sanieren, damit insgesamt weniger verbraucht wird. Und deswegen hat man sich ja jetzt hier geeinigt, dass der Vermieter diese CO2-Abgabe mittragen muss und zwar abhängig davon, wie schlecht die Energiebilanz des Hauses ist. Das heißt, kann er was machen, dann muss er besonders viel zahlen. Hat er schon viel gemacht, dann muss vor allen Dingen der Mieter zahlen. Und das soll eben Sanierungen anreizen, beziehungsweise natürlich auch den Umstieg auf grüne Technologien. Und wenn wir schon beim Thema Bundesrat sind, auch die Verlängerung der drei Kernkraftwerke bis April 2023 ist durch, wurde soweit abgesegnet. Aber darüber haben wir, glaube ich, schon genug berichtet.
Ein Gesetz, das es noch nicht in den Bundestag geschafft hat, ist das neue Digitalisierungsgesetz. Das soll jetzt den in Stocken geratenen Rollout der Smart Meter wieder auf neue Beine stellen. Also zentrales Ziel ist es, den Rollout jetzt zu beschleunigen, Verfahren zu entbürokratisieren und die Rechtssicherheit zu stärken. Das ist jetzt gerade noch beim BMWK und wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen. Es war das Ziel, jetzt noch in diesem Jahr ins Bundeskabinett zu bringen, womöglich aber erst Anfang nächsten Jahres. Kleine Aufregung gab es, weil die Länder und Verbände wirklich nur 4 Tage Zeit hatten, diesen Entwurf zu kommentieren. Jetzt schauen wir mal, was da noch kommt.
Kleinen Aufreger gab es auf Basis eines Zeitartikels und ich glaube, der war überschrieben mit irgendwie sowas wie Kohleausstieg verpufft. Hintergrund ist, dass wir ja auch jetzt schon den Kohleausstieg vollziehen und hier eben die Möglichkeit bestehen würde, das der EU entsprechend zu melden bis Ende des Jahres. Was heißt zu melden? Dass wir die CO2-Emissionen aus den stillgelegten Kohlekraftwerken löschen wollen. Das heißt, das, was die normalerweise entsprechend emittieren würden, würden wir sagen, okay, nehmt das raus, das soll gar nicht mehr auktioniert werden, das soll gar nicht mehr zu führen, damit dieser Effekt vollumfänglich dann auch Wirkung entfalten kann. Und wenn das nicht passieren würde, spricht man ja von diesem Wasserbetteffekt, das heißt, wenn wir aus der Kohle aussteigen, aber diese Zertifikate nicht gelöscht werden, dann sind die Zertifikate als solches ja noch im Markt und es würde jemand anders sie letztendlich nutzen können.
Wasserbetteffekt, weil wenn ich mich aufs Wasserbett lege, dann gibt es da eine Delle und woanders geht's hoch und aber das Wasser bleibt gleich, die CO2-Emissionen sind ja dieselben und es macht der Umwelt quasi nichts aus, dass jetzt die Kohlekraftwerke abgeschalten sind.
Genau, also das ist die Argumentationslinie in diesem Artikel und es gab da wohl auch eine Nachfrage Richtung BMWK und es ist wohl noch nichts passiert und es sieht wohl auch so aus, als ob nichts passieren würde, also diese Zertifikate werden wohl nicht gelöscht und laut Artikel, nach deren Berechnung geht es hier tatsächlich um 100 Millionen Tonnen CO2, also wirklich eine ordentliche Summe, die hier letztendlich gelöscht werden könnten. Der Effekt ist natürlich zu begrüßen, wenn man das so machen würde, dann hätten wir natürlich einen erheblichen Einspareffekt, eine entsprechende Klimawirkung. Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert und wir waren uns da nicht so ganz einig. Ich habe da jetzt mal einfach mal so den Blick drauf gesetzt und gesagt, okay, Kohleausstieg als solches war ja nie dafür gedacht, dass wirklich exakt diese Menge an CO2 in dem Moment eingespart wird. Also uns allen ist ja klar, im einfachsten Beispiel, dass diese Erzeugungskapazität im ersten Schritt teilweise größtenteils natürlich durch Gaskraftwerke ersetzt wird. Auch die emittieren weniger. Das heißt, würden wir jetzt die gesamte Summe löschen, dann würde es ja uns irgendwie wehtun, weil wir ja eigentlich gar nicht damit so viel im ersten Schritt, sondern nur langfristig einsparen wollen würden, weil wir ja in der Übergangszeit nach alter Planung, Gaskraftwerke tun sich jetzt momentan natürlich auch nicht so einfach, das Ganze mit Gaskraftwerken kompensiert hätten.
Die Argumentation, wenn ich es richtig verstehe, ist ja so, dass die Zertifikate werden ja von der EU festgelegt und werden dann stückweise reduziert, um dann die Ziele in 2030 zu erreichen. Also eigentlich egal, was wir hier tun, die Zertifikate werden weniger, es dürfen weniger Emissionen ausgestoßen werden. Also diese Zielerreichung findet eh statt.
Richtig, also das ist ja das Schöne am Zertifikatehandel, dass wir eine Menge vorgeben und stellt sich ein Preis ein. Das heißt, diese maximale Menge, die wir insgesamt emittieren können, die ist vorgegeben.
Ja, also es ist ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, okay, wir schalten extra die Kraftwerke ab, weil wir diese Emissionen einsparen möchten. Und wenn man dann sagt, okay, woanders werden sie jetzt stattdessen ausgestoßen, hätten wir uns auch diese Abschaltungen durch den Staat sparen können. Also jetzt auch diese Entschädigungszahlungen, die da fließen, man hätte stattdessen auch einfach warten können.
Richtig, genau. Aber ich sehe es ein bisschen so, gut, es gibt das EU-Ziel mit Fit for 55 und insgesamt einen entsprechenden Pfad, wie wir die CO2-Emissionen runterkriegen müssen. Und jetzt muss natürlich jedes Land für sich schauen, dass sie auch ihren Beitrag liefern, schnell genug runterkommen. Und Deutschland hat sich dafür entschieden, einen wesentlichen Beitrag hier für die Zielerreichung dadurch zu leisten, dass wir aus der Kohle aussteigen. Und deswegen sehe ich jetzt im ersten Schritt nicht zwingend dafür, dass wir dann diese Zertifikate löschen müssen, sondern sagen, okay, anders hätten wir es kaum geschafft. Das ist einfach unsere zentrale Maßnahme, wie wir sozusagen unseren Beitrag in dem Gesamtpaket leisten in der EU, dass wir hier runterkommen. Aber um das klarzustellen, also ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn wir schneller sind, wenn wir jetzt hier Zertifikate löschen und wir sozusagen einen Beitrag liefern. Aber ich kann die Argumentation schon nachvollziehen, dass man sagt, nein, wir müssen jetzt nicht nochmal zusätzlich Zertifikate löschen. Die EU sorgt dafür, dass wir in Summe runterkommen und wir auf nationaler Ebene schauen durch verschiedene Maßnahmen, wie wir unseren Beitrag leisten und da unter anderem, indem wir aus der Kohle aussteigen.
Ja, umstrittene Frage. Also die Deadline ist in 2 Wochen, wie gesagt, für die Kraftwerke, die 2021 abgeschalten wurden. Da sind wir mal gespannt, ob da was passiert oder nicht. Wir gehen weiter zu den Klimaschutzverträgen. Ich glaube, da wurde auch vom BMWK jetzt eine Richtlinie veröffentlicht. Eine Richtlinie, die die Rahmenbedingungen beschreibt, unter welchen Rahmenbedingungen diese Klimaschutzverträge denn angeboten werden. Klimaschutzverträge, nochmal zur Wiederholung, was ist das denn? Man nennt sie auch Differenzverträge. Und sie fördern Unternehmen dabei, Prozesse umzustellen auf alternative Produktionsrouten. Also wenn Sie jetzt einen Produktionsprozess haben, der auf konventionellen Energieträgern oder konventionellen stofflichen oder auf fossilen Rohstoffen beruht, dann können Sie jetzt mit der Förderung auf eine grüne Alternative umsteigen und bekommen dann bei den Betriebskosten, und das ist das Besondere bei diesem Instrument, bei den Betriebskosten eine Förderung. Ziel des Ganzen ist es eben, diese alternativen Produktionsrouten, diese grünen Produkte jetzt konkurrenzfähig zu machen, dass hier der Business Case fliegt. Auch hier ist eine sehr lange Laufzeit angesetzt, also die Klimaschutzverträge, die werden 15 Jahre lang gelten und es sind klassische Rahmenbedingungen gesetzt, also klar, der Strom muss grün sein, der Wasserstoff kann grün oder sogar blau sein und Biomasse ist nur förderbar, wenn die Direktelektrifizierung technisch oder energetisch oder eine energetische Wasserstoffnutzung nicht wirtschaftlich absehbar ist. Es sind nur sehr große Unternehmen damit adressiert, also mit einer Maßnahme sollen mindestens 30 Kilotonnen CO2-Äquivalente eingespart werden pro Jahr. Nichtsdestotrotz, für diese großen Unternehmen ist es wirklich ein sehr attraktives Instrument, mit denen sie ihre Produktionsverfahren jetzt auf grüne Alternativen umstellen können.
Eine Meldung vom Nationalen Wasserstoffrat, und zwar haben die einen 8-Seiter rausgebracht, ein kleines Papier, haben wir in den Shownotes auch verlinkt. Und zwar mit dem Titel Wasserstoffspeicher Roadmap 2030 für Deutschland. Genau, also auch in unseren Szenarien sehen wir ja in der Endausbaustufe, wenn wir entsprechend viel Wasserstoff brauchen, haben wir hier ein Verbrauchsprofil, was eher saisonal ist und auch ein Erzeugungsprofil, was eher saisonal ist. Insbesondere, wenn viel von dem Wasserstoff in Europa produziert wird und nicht größtenteils importiert wird. Woran liegt das? Großteil der Photovoltaik. Produktion findet eben im Sommer statt und dort haben wir dann günstige Bedingungen, auch entsprechend Wasserstoff herzustellen, insbesondere in Südeuropa, Spanien beispielsweise. Und der Verbrauch ist gleichmäßig übers Jahr verteilt, wenn er in die Industrieprozesse geht oder teilweise, wenn man natürlich auch noch irgendwie Wasserstoff im Wärmemarkt sieht, je nach Szenario. Dann natürlich auch noch hier diese Saisonalität. Und deswegen brauchen wir irgendwann Wasserstoffspeicher. Das haben sich die guten Mitglieder im Wasserstoffrat angeschaut. Und sie sagen, Deutschland hat da sehr gute Ausgangsbedingungen. Warum? Weil wir eben diese großen Erdgaskavernen haben. Die kann man entsprechend umrüsten. Auch Neubau wird notwendig sein, also es wird nicht reichen, nur diese Erdgaskavernen umzurüsten. Und interessanterweise sagen sie auch, dass wir bereits 2030 einen Bedarf für Speicherung sehen, und zwar im Umfang von 5 Terawattstunden. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, wenn wir das vergleichen, was momentan erdgasmäßig gespeichert wird. Aber was man berücksichtigen muss, hier haben wir auch wieder lange Genehmigungsverfahren, Umrüstungsdauern, und da ist auch Ihre zentrale Forderung. Da müssen wir schneller werden, das müssen wir verkürzen. Aktuell laufen auch bereits erste Pilotprojekte, also technisch wird das bereits erprobt. Aber damit das Ganze dann hochskaliert werden kann, müssen wir auch schon jetzt in die Umsetzung kommen.
Am 5. Dezember ist das Ölembargo in Kraft getreten. Ölembargo gegen russisches Öl, das über den Seeweg nach Europa kommt. Die Transportrouten über Land, also die Pipeline-Importe, sind noch möglich. Deutschland hat aber trotzdem gesagt, bis zum Ende des Jahres. Im neuen Jahr wollen sie auch davon absehen. Als zweite Maßnahme, die in Kraft getreten ist, ist der Preisdeckel für russisches Öl. Nicht für Europa, weil die importieren es ja nicht mehr, sondern für Drittstaaten. Und da möchte Europa mit zwei Werkzeugen hantieren. Zum einen verpflichten sie die europäischen Reedereien, kein Öl mehr zu transportieren, das zu einem Preis von mehr als 60 Euro verkauft wird. Und zum Zweiten dürfen Versicherungen, europäische Versicherungen, keine Schiffe mehr versichern, die Öl transportieren, das zu mehr als 60 Euro dann weiterverkauft wird. Und vor allem diese Versicherungen könnten wirksam sein, weil ca. 90% aller weltweiten Schiffe durch europäische Versicherungen versichert sind.
Ja, Stichwort Preisobergrenze und EU. Ich glaube, da müssen wir noch kurz ein Wort zur Preisobergrenze von Gas sagen. Die wird ja auch heftig diskutiert. Dort konnte man sich noch nicht einigen. Wird ja von der EU vorgeschlagen, hier auch, ich will jetzt nicht in die Details eingehen, aber wenn ein besonders hohes Preisniveau ist, dann hier eine Grenze zu ziehen, dass dann einfach nicht mehr bezahlt werden kann. Und da gibt es mehr oder weniger zwei Lager. Das Lager, in dem Deutschland ist, mit Niederlande und ich glaube Dänemark, sagt ganz klar, macht keinen Sinn, hier eine Preisobergrenze zu setzen. Dann kommen halt gewisse Importe einfach nicht mehr nach Europa an. Und wir kriegen eher ein verschärftes Mengenproblem. Da wird weiter kräftig diskutiert und es gibt in dem Sinne noch keine Einigung, ob hier so eine Preisobergrenze für Gas in Europa eingeführt wird. Andere Meldung, und zwar hatten wir auch bereits vom Klimaclub berichtet. Das war eine Initiative vom Kanzler Olaf Scholz. Anfang des Jahres hatte er das ja angestoßen, den Club der Willigen. Und ja, das wird jetzt konkret. Und zwar am 12.12. haben tatsächlich die G7-Staaten, ja, so hieß es in der Pressemeldung, diesen Klimaclub gegründet, formal gesehen wurde dort erstmal die Satzung beschlossen, die jetzt es ermöglicht, diesen Club ins Leben zu rufen. Der Club ist offen, also es wird explizit aufgerufen, dass weitere Länder daran teilnehmen. Die Grundidee ist eben, dass hier Länder Vorteile haben, die in diesem Club mitmachen, was insbesondere den Import, den Export von bestimmten Gütern ausmacht, dass es eben hier nicht dazu kommt, dass Industrie abwandert in andere Länder, weil es dort billiger, aber eben umweltschädlicher produzieren oder die Produktion möglich ist. Und das sollen halt vor allen Dingen solche Zoll- und Handelskriege dadurch vermieden werden. Und wenn man in diesem Club mitmacht, gewisse Vorteile haben, indem man sich halt wirklich ambitioniert um den Klimaschutz kümmert. Und insbesondere steht hier die Industrie im Vordergrund, weil das ja dann zu diesem Warenaustausch führt. Und ich denke, das passt auch sehr gut zur nächsten Meldung.
Richtig, also die Gleichbehandlung der Unternehmen bezogen auf den ETS. Also europäische Unternehmen müssen ja aktuell den ETS zahlen, also Zertifikate erwerben, wenn sie CO2 in ihre Produkte einfließen lassen.
Genau, vielleicht kurze Zwischenmeldung. Genau, da hatten wir am Anfang nicht den Preis gesagt. Der CO2-Preis im ETS liegt aktuell bei ungefähr 90 Euro pro Tonne, Okay. Der an sich schon ganz anständig ist. Das spürt man schon, wenn man hier eben verpflichtet ist, diesen Preis zu zahlen. Also nur mal so ein Gefühl dafür, die letzten 3 Jahre, davor war er im Mittel bei 35 Euro, was damals auch schon relativ hoch ist. Das war ja ungefähr die Höhe Richtung Bundesemissionshandelsgesetz. Also ich kann mich noch sehr gut an die Jahre erinnern, wo wir irgendwie bei 8 Euro rumgedümmelt sind und das so Zielmarken waren. Aber dieses Jahr relativ stabil, bisschen schwankend um diesen Wert. Aber man kann sich eigentlich ganz gut merken, wir sind bei 90 Euro pro Tonne.
Ja, und hier ist dann eben die Kritik, wenn wir das jetzt auf alle Wirtschaftszweige ausweiten, dann werden Unternehmen hier in Europa benachteiligt gegenüber Unternehmen, die nicht in Europa produzieren. Und wenn diese außerhalb Europas produzierenden Unternehmen dann nach Europa importieren, dann haben sie einen klaren Wettbewerbsvorteil. Und um das zu verhindern, hat die EU-Kommission den CBAM vorgeschlagen.
Wofür steht das?
Das steht für Cross-Border Adjustment Mechanism. Ging schon durch den Rat und durchs Parlament. Die waren sich ein bisschen uneinig. Jetzt im Trilog haben sich die Unterhändler geeinigt. Und es wird auch rechtzeitig in Kraft setzen. Nämlich sie streben den 1. Oktober 2023 an. Und dann haben wir tatsächlich dieses Werkzeug und Unternehmen, die außerhalb Europas produzieren, werden verpflichtet sein, CBAM-Zertifikate zu erwerben, um die Differenz zwischen dem CO2-Preis, der in Europa gezahlt werden muss, und dem niedrigeren CO2-Preis oder gar keinen CO2-Preis, der im Ausland zu zahlen ist, dann auszugleichen. Der Anwendungsbereich wird zunächst auf Eisenstahl, Zement, Aluminium, Düngemittel, Elektrizität und Wasserstoff begrenzt sein. Das soll dann aber noch ausgeweitet werden. Es wird auch eine Übergangsfrist geben, nämlich die Übergangsfrist soll enden, wenn dann auch die Zuteilung der kostenlosen Zertifikate im ETS enden. Da sind die Unterhändler noch in den Verhandlungen und da wird ein Ergebnis aber auch in den nächsten Wochen erwartet, wann denn die Reform zum ETS verabschiedet wird.
Also kurz zusammengefasst, wenn jetzt ein Industriebetrieb hier sagt, boah, 90 Euro pro Tonne, viel zu teuer, ich wandere ab, ich gehe irgendwo hin auf die Welt, wo es keinen CO2-Preis gibt, wird es nichts helfen, wenn man diese Produkte letztendlich dann wieder in die EU exportieren, also für uns importieren möchte, weil dann müsste man wieder diese 90 Euro pro Tonne irgendwie draufschlagen, umgerechnet aufs Produkt. Also es würde nur was helfen, wenn man auswandert, produziert und wieder an ein Land verkauft, letztendlich, was keinen CO2-Preis, keinen Ausgleichsmechanismus hat. Aber da wir ja hier ein bedeutender Markt sind, von der Nachfrageseite, ist zu hoffen, dass das letztendlich hier auch die Industrie schützt und auch hier behält.
Ja, das war noch ein Punkt, der auch in der Diskussion war, dass eben exportierende Unternehmen nicht entlastet werden. Also wenn jetzt Unternehmen A in Europa nach China importiert, dann müssen sie...
Exportiert,
müssen sie hier den CO2-Preis zahlen. Ein Unternehmen in Indien, das nach China exportiert, die müssen den CO2-Preis nicht zahlen. Ja, da hat man, glaube ich, jetzt keine Regelung gefunden, aber das erste ist schon mal auch ein...
Ja, die Hoffnung wäre vielleicht dann der Klimaclub. Da wäre dann wahrscheinlich sowas dann als Lösung, wenn dann die Länder, die alle dort mitmachen, dann wahrscheinlich auch hier einen Mechanismus finden, dass hier diese Nachteile dann nicht zum Tragen kommen.
Ganz genau. Dann haben wir noch einen Nachtrag zum Thema aus der letzten Folge, nämlich da hatten wir über die Energiecharta gesprochen, dass ja einige Länder jetzt austreten möchten. Deutschland hat es angekündigt und jetzt in den letzten 3 Wochen dann auch offiziell durchgezogen. Sie möchten offiziell austreten, das hat die Bundesregierung beschlossen. Und zudem hat das EU-Parlament auch eine Resolution verabschiedet, in dem sie einen koordinierten Austritt aus der Energiecharta gefordert haben. Also jetzt ist die Emission noch mehr unter Druck. Wenn ihr diesen Diskurs nochmal zusammengefasst haben möchtet, dann hört doch nochmal am Ende der letzten Folge rein. Da geht es um eine Sunset-Klausel und eine Verhandlung, die die Kommission geführt haben. Und es ist eigentlich ein recht komplizierter Rechtsstreit dahinter, ob es besser ist, auszutreten oder nicht. Genau, hört mal rein.
Genau, also letzte heißt vorletzte Folge, weil letzte Folge war ja ein Special, unser Nachgehakt. Und das passt auch sehr schön zur Personalie des Monats, womit wir ja immer gerne unsere Folge abschließen. Und wir können hier den Kreis schließen. In dem Fall ist es wieder Kirsten Westphal. Hier kam die Meldung, dass sie zum 1. März 2023 dann in die Hauptgeschäftsführung des BDW eintritt. Sie übernimmt dort das Ressort Märkte und Effizienz mit den Bereichen Vertrieb, Handel, gasspezifische Fragen und Energieeffizienz. Und momentan hat dieses Amt Anke Tuschek inne. Und wir wünschen Kirsten Westphal dort viel Erfolg, freuen uns für sie. Und
auch herzlichen Glückwunsch an BDEW. Und ich denke, wird ein Verlust sein für Edge Global. Wir verabschieden uns mit. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.